irgendwas auf mein Hotelzimmer drauf bestellt und dann bringt er das zum Concierge, dann packt er das in diesen Roboter rein und dann fährt er da seinen Weg. Der Fahrstuhl weiß durch das System, weil die ja vom System her gelinkt sind, okay, der muss in den und den, dann fährt er rein, macht die Tür auf, dann steht so ein Roboter da mit seinem kleinen Bildschirm, so kleine Äuglein da, lächelt dich an und mein Essen ist da drin.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Hallo zu einer neuen Übermorgen-Folge. Das ist Teil 2 unserer China-Doppelfolge. In Teil 1 haben wir hinter die Kulissen geschaut. Wir haben Unternehmen angeguckt, Startups, Roboterfirmen und Testlabore. Und wenn ihr die Folge verpasst habt, keine Sorge, schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den Link. Heute drehen wir nämlich die Perspektive einmal um. Wir gehen raus in den Alltag. Wie fühlt sich ein Land an, in dem man ohne Smartphone eigentlich kaum noch durch den Tag kommt? In dem WeChat und Alipay fast alles ersetzen, was bei uns auf vielen verschiedenen Apps verteilt ist, in dem Roboter im Restaurant schon rumfahren, Drohnen Essen liefern und E-Autos das Straßenbild prägen. China zeigt nicht nur, woran Tech-Unternehmen arbeiten, China zeigt auch, wie sich das anfühlt, wenn diese Arbeit dann im Alltag angekommen ist. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und mit am Mikro ist Anton Meyer, der auf der Medientour nicht nur Unternehmen gesehen hat, sondern vor allen Dingen auch viel erlebt hat, wie digital der Alltag in China ist. Hallo Anton, schön, dass du dabei bist.
Moin, hi.
Wenn du jetzt mal so in einem Satz erklären müsstest, wie China sich im Alltag angefühlt hat, was ist dein erster Satz?
Das ist eine verdammt gute Frage, muss ich sagen. Aber wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, ja, es fühlt sich futuristisch an. China fühlt sich futuristisch an und fühlt sich modern an. Toll an, muss man auch sagen dazu.
Gab es da so einen Moment, wo du das gedacht hast, wo du gesagt hast, okay, das ist das hier?
Das, was einen völlig umhaut, ist die Technologie, die dort verwendet wird im Alltag, wie gesagt, die einen so richtig baff macht. Die catcht einen, man sieht es an jeder Ecke, wo Technologie verwendet wird. Und man muss auch sagen, erweiterte Technologie, die hier noch kein großes Spiel hat in Deutschland.
Auf die wollen wir natürlich hin, da will ich unbedingt wissen, was genau es ist. Aber ich glaube, auch ohne Technik generell kommt man dann nicht mehr weit, ne?
Ja, definitiv nicht. Also China ist ein Land, was ohne Technik mittlerweile gar nicht mehr funktioniert. Da ist völlig vorbei, sage ich mal. Also du kannst da nichts ohne Technik machen, nicht ohne dein Smartphone. Du kannst dort nichts machen ohne ein E-Auto bis hin rüber deine Essenslieferung, wie die geliefert werden unter anderem. Das sind ja auch verschiedene Wege, wo wir ja noch drauf eingehen werden. Und ja, wie gesagt, ohne Technologie kommt man da gar nicht drüber hinweg. Und auch wir alle von der Medientour, wir waren ja aus der ganzen Welt dort, Europäer, Amerikaner, noch andere Leute aus Teilen Asiens. Wir waren alle sehr überrascht und einfach völlig sprachlos, wie die Welt in Flugzeit 11 Stunden, 12 Stunden entfernt sein kann.
Ja, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Also du hast eben schon gesagt, ne, also ohne Smartphone kommt man überhaupt kaum noch aus, gerade auch, weil es das Bezahlsystem überhaupt noch ist. Also ich habe mal geguckt, so Schätzungen für 2025 sagen, dass so fast 1 Milliarde Nutzerinnen und Nutzer in China halt einfach so mobil bezahlen. Also hast du überhaupt noch Bargeld gesehen?
Ich glaube, nein, tatsächlich nicht.
Oder Karten?
Karten auch nicht. Also ich war bei einem, worauf ich geachtet habe auf dem Trip war, wenn ich allein unterwegs war und wir nicht auf dieser Medientour waren, ich war ein paar Tage vorher schon da, dass ich zu den Local-Läden gehe. Also zu Opa und Oma dort in den Laden, wo sie das Essen zubereiten, weil das ist die richtige chinesische Küche. Auf einem schönen Wok, schön warm und dann selbst die hatten einfach QR-Codes an ihren Schreien drin gehabt und man dann den scannt und eben das Geld überweist oder halt andersrum, dass die deinen QR-Code scannen. Also selbst dort ist es nicht mehr mit Bargeld, wo man bei uns denkt, wenn man ja zu Oma irgendwie im Blumenladen geht oder so, dass da halt nur Bargeld ist oder so. Die sind auch völlig, völlig dabei mit der Technologie und das einzige Bargeld, was ich gesehen habe, wir haben als ein Gastgeschenk haben wir einen 1-Yen-Schein bekommen. Auf Spaß.
Das war also irgendwas zum Einrahmen.
Was ich mitnehme. Genau, einfach nur was zum Einrahmen. Mehr habe ich nicht dabei.
Ist das auf der einen Seite unglaublich praktisch, auf der anderen Seite ein bisschen abhängig machend? Oder also wie hast du dich gefühlt?
Ich würde sagen, es ist schon sehr abhängig davon, weil du hast alles auf dem Handy drauf, du hast all deine Apps drauf und du hast theoretisch nur, ich als Touri jetzt oder ich glaube generell, benutzt du eigentlich nur zwei Apps. Also du kannst wahrscheinlich schon mehr benutzen, ist ja normal, aber mit zwei Apps als Touri zumindest kommst du dort total, kommst total recht. Du hast eine App, mit der kannst du theoretisch alles machen, die nennt sich Alipay, vielleicht kennen das auch ein paar, mit der kannst du bezahlen, darüber machst du alles, du kannst dir ein Taxi bestellen, du kannst dir Essen bestellen, du kannst dir den nächsten Zug in die nächste Stadt bestellen, also wirklich von A bis Z kannst du mit der App alles machen. Und dann hast du noch eine andere App, die nennt sich WeChat und mit der schreibst du theoretisch, ist wie das WhatsApp für die Chinesen. Aber selbst über WeChat konnte ich auch bezahlen oder konnte auf sozusagen deren Social Media rumscrollen oder konnte mir auch dort Essen bestellen. Und ja, das ist sozusagen dieses, das Medium, mit dem du dich halt, ja, dem du kommunizierst und dich halt verabredest, so.
Wenn ich überlege, was bei mir auf dem Smartphone halt alles drauf ist, von, weiß ich nicht, WhatsApp, Instagram, PayPal, dann habe ich noch den DB-Navigator, dann ist da Lieferando, dann habe ich vielleicht noch Uber, 3, 4 Banking-Apps, je nachdem. Dann gibt's auch für jedes Amt irgendwie gefühlt eine eigene App. Also das heißt, wir bündeln, oder in China bündelt man einfach ganz viele Plattformen auf eine?
Ja, du hast all deine Apps, also du hast, wie du es halt gerade schon sagst, du hast keine richtigen Banking-Apps mehr. Also wahrscheinlich schon, aber davon habe ich jetzt nicht was mitbekommen. Aber du hast Uber, du hast
Miles. Du musst sie nicht nutzen.
Genau, du musst sie aber wirklich nicht nutzen. Du hast dein Uber, du hast dein Miles, du hast dein Lieferando, du hast deinen DB-Navigator, du hast dein Spotify, alles in einer App. Nur halt in dieser einen App sind all diese ganzen Funktionen drin. Ne? Und damit sparst du dir halt Speicher unter anderem auch, aber auch einfach den ganzen Platz. Und du hast alles auf einer App, was übersichtlich ist. Du hast deine Kategorien, da kannst du alles machen und es ist dazu auch noch günstig und schnell. Also ich habe mir ein Taxi bestellt und innerhalb von 2 Minuten war es da.
Okay, das wünsche ich mir auch hier, aber es ist so eine ähnliche Frage wie eben irgendwie auch mit dem Bargeld und dem Bezahlen. Aus Nutzersicht ja genial, alles irgendwie besonders einfach, aber gleichzeitig auch wieder die Frage nach, wie problematisch ist es, weil du so abhängig bist von sehr, sehr wenigen Apps. Was passiert, wenn dann eine mal irgendwie ausfällt oder 25 Updates nicht durchgelaufen sind?
Das ist dann auch, genau, das haben wir, das, die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich kam auf keine richtige Antwort, weil es muss funktionieren. Wenn diese App nicht funktioniert, dann sieht es ein bisschen eng aus. Aber ich glaube eigentlich, dass die Chinesen das so weit sind, dass die App eigentlich gut funktioniert und sie, egal was ist, funktioniert. Also sie hat auch offline funktioniert und du konntest trotzdem offline irgendwas machen damit. Nur es ist halt, ja, du bist halt auch, wie gesagt, abhängig davon, wenn die App dann nicht funktioniert. Wie kommst du dann mit dem Alltag klar? So, wenn, oder am Anfang hat bei uns die App nicht funktioniert so richtig, weil wir auch nicht, da kann man gar nicht mit klar. Dann haben wir uns runtergeladen, so, ja, lade ich mal die und die App runter, ja, okay, machen wir. Und dann war es aber halt wirklich so weit, dass wir...
Erstmal völlig überfordert von 3 Millionen Funktionen.
Dann waren wir auch so, wie benutzen wir jetzt Alipay? Wie machen wir das? Und dann haben wir auch einfach so erstmal ein Taxi bestellt, wussten noch gar nicht, wie wir das mit dem Bezahlsystem machen, wie wir das Geld rüberbekommen, das überhaupt funktioniert von unseren internationalen Kontos, die wir haben. Und da hast du dann gemerkt, wie abhängig du von dieser App tatsächlich bist.
Du beschreibst quasi so den Eindruck, unglaublich präsentes Smartphone. Also wie präsent ist denn das so im öffentlichen Raum dann auch dadurch?
Sehr präsent. Und du merkst es aber allgemein. Alle gucken aufs Handy, sind am Tippen, sind sonst was machen, weil ohne Handy geht da gar nichts. Es geht auch schon ein bisschen mehr so in die Zukunft rüber mit anderen Alltagsgegenständen, die man ja immer mehr und mehr modernisiert oder halt technologisch alltagssicherer macht, sag ich mal. Oder ja, besser zum Alltag nutzen kann. Aber das Handy ist immer noch ganz klar Alltagsgegenstand Nummer 1.
Ja, wir haben im ersten Teil der Doppelfolge mit Corinna auch schon darüber gesprochen, was das so mit uns macht. Das kam jetzt ja auch so ein bisschen durch. Und wir haben halt noch sehr, sehr viel über diesen Themenblock Robotik geredet. Also du hast jetzt eben schon ein bisschen was angesprochen, was technisch noch so reinschwappt in den Alltag. Von was genau redest du? Oder was hattest du eben im Kopf?
Also was viel im Kopf ist, ist einerseits, weil ich mich auch für das Thema interessiere, natürlich Smart Glasses. Da haben wir auch ein paar vorgestellt bekommen, haben wir auch auf ein paar Headquarter-Führungen mit dabei, wo man halt merkt, dass sie immer mehr und mehr machen. Also das entwickelt sich jetzt. Also ich sehe jetzt schon einen Sprung von letztem Jahr auf der IFA, was ich gesehen habe, zu jetzt dieses Jahr Juni. Da hat man einen Riesenunterschied und dass die es auch wirklich zum Alltagsgegenstand machen wollen.
Was so Nutzerfreundlichkeit?
Genau, es soll nutzerfreundlich sein. Es muss aber auch gleichzeitig eine Brille sein, die alltagsfreundlich ist, also dass sie nicht zu schwer ist, dass die Bügel nicht komisch sind. Dass es halt, dass du Bock hast, diese Brille, wie normal, wir sind ja auch Brillenträger, dass wir Bock haben, diese Brille den ganzen Tag zu tragen. Und das ist unter anderem eine Schwierigkeit, die sie hinbekommen müssen. Die ganzen Hersteller haben so noch genug Zeit und haben ihre Problemchen. Gleichzeitig ist es aber auch, die ganze Technik in die Bügel reinzubekommen und die alltagstauglich zu machen. Also, dass du dein Handy nicht mehr rausholen musst, um was zu bestellen. Das kannst du einfach über deine Brille machen mit KI-Assistent oder Sprachassistent. Oder es wird mir vorgestellt, dass du einen Ring um dir rumträgst, mit dem so hin und her scrollen kannst in deinem Menü, in den Brillen, die sind drinne. Dazu kommt aber halt auch, dass du, ja, wie gesagt, übers Handy alles bestellen kannst. Also, du kannst ja vorausbestellen, dann kommst du hin und holst es ab. Oder Robotik, hast du ja auch angesprochen, ist auch ein sehr, sehr großes Thema tatsächlich, womit ich auch nicht gerechnet habe oder es zumindest nicht so krass auf dem Schirm hatte. Man sieht immer ein, zwei lustige Videos von Roboter, aber auch, ja, wie die im Alltag dort schon genutzt werden, ist für uns Europäer, sage ich mal, für uns, ja, wenn man so möchte, aus dem Westen, ne, rüber bis nach Amerika, ist das schon was ganz anderes. Also ich glaube, wir spielen und wir liebäugeln mit dem Gedanken, ja, Roboter so in der Zukunft zu haben, ist schon was ganz Tolles oder was Interessantes, weil wir trauen uns halt nicht so wie Europäer, weil wir Angst davor haben oder ja, wir Respekt davor haben, wie das mit Robotern ist und so. Aber dort wird es halt im Alltag genutzt. Heißt, dort gibt es Roboter, sage ich mal, jetzt nicht so, die aussehen wie wir Menschen von der Statur her, nämlich die halt fahren, ne, die sind einfach wie so ein Cube auf so ein Ding raufgesetzt, was 4 Rollen hat und es fährt. Nur ist es halt smart, indem es Türen hat und einzelnen Fächern. Heißt, ich habe mir was auf mein Hotelzimmer raufbestellt, der Liefertyp liefert das an, auch schon mit seinem E-Roller. Die haben alle da so E-Scooter, also richtige Scooter. Mit denen fahren sie auch auf dem Bürgersteig. Das hat mich immens rausgehauen. Fahren mich da 50 Typen fast um. Ich dachte, geht auch auf die Straße. Haben sie nicht gemacht. Die sind nicht auf der Straße gefahren. Da fängt es auch schon an beim Liefern. Die haben alle diese E-Scooter, E-Roller. Und dann bringt er das zum Concierge. Der Concierge unten sieht dann, okay, für den und den, der ist auf Zimmer da und da. Dann packt er das in diesen Roboter rein, der dann wirklich, ne, einfach Cube ist. Die ganzen Schubläden, Tür. Die meisten sind sogar so weit, die haben halt Wärmeflächen. Das Essen bleibt sogar noch warm, während es zu dir hochfährt. Und dann hat dieser Roboter in seinem bisschen drin, okay, es geht zu mir, zu Anton Meyer, Zimmer 1258 auf Etage 18. Keine Ahnung. Und dann fährt er da seinen Weg zum Fahrstuhl. Der Fahrstuhl weiß durch das System, weil die ja vom System her gelinkt sind, okay, der muss in den und den, dann fährt er rein. Automatisch wird die Etage ausgewählt, er fährt hoch, er fährt vor meine Tür, der Roboter, und dann bekomme ich einen Anruf auf mein Handy und ich weiß, okay, wenn der mich anruft oder die nur mich anruft, mein Essen ist da. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Ich mache die Tür auf, dann steht so ein Roboter da mit seinem kleinen Bildschirm, so ein kleines Äuglein da, lächelt dich an. Und dann hat er mich irgendwie auf Chinesisch zugelabert und auf einmal geht diese Tür auf und mein Essen ist da drin. Und ich war so, was? Mein Essen ist da.
So, dass sich am Essen kein Mensch, der an dieser Lieferkette beteiligt, irgendwie bewegen muss.
Ja, genau. So faul wie möglich sein. Und das ist total verrückt. Dann hatten wir auch von der Firma, die diese Roboter herstellt, haben wir auch eine Führung bekommen und durften auch deren Testlabor sehen. Da ist eine ganze Etage voll mit einem Parcours ausgebaut, wo die ganzen Tag die Roboter lang fahren lassen, mit Hindernissen, unterschiedlichen Böden, mal mit ein bisschen mehr Stein, mal Steigung, bla bla bla. Alles, was man sich so vorstellen kann, wie man halt etwas testen kann. Und das nonstop. Und die haben ja auch Kameras und Scanner und all den ganzen Kram, die ganze Umgebung mal sehen können. Ja, die sind ja nicht, fahren nicht in irgendeine Strecke ab. Und da zu sehen, in welchen ganzen Bereichen die schon in China eingesetzt werden, ist, ja, verrückt, wie gesagt. Also es ist nicht nur für Essen, es wird sogar in der Medizin schon genutzt. Heißt, da werden dann Medikamente hin und her geliefert von den unterschiedlichen Etagen in Krankenhäusern bis hin zu sogar ganzen andere Krankenhäuser geliefert. Das wird genutzt in Lagerhallen, um eben ja schwere Pakete, schwere ja Logistikkram hin und her zu schleppen. Da ist aber nur so eine Platte. Darunter ist der Roboter mit seinen Kameras und der fährt dann da in Lager hin und her und bewegt die ganzen Sachen, wo Menschen halt vielleicht länger verbrauchen oder halt was tragen müssen und sich dadurch verletzen können, bla bla. Ist ja auch ein bisschen zur Entlastung sozusagen da für die Menschen. Oder es gibt ja Roboter, die sehen so halbwegs aus wie Menschen, da ist eine ganze KI drin und der kann ja auch alles sagen. Oder Roboter, die dir deine Klamotten falten, sogar noch in eine Waschmaschine deine Wäsche reinstecken. Alles Mögliche. Es wird alles ausgetestet, was man so übernehmen könnte.
Es ist halt so krass, weil du anfangs, bevor die Beispiele kamen, dann gesagt hast, so, da ist es halt einfach so, wir machen es jetzt einfach mal, wir probieren es mal aus. Das ist auch was, was so in der Folge letzte Woche so durchkam. Und bei uns ist es dann natürlich, wir gucken da ein bisschen skeptischer drauf. Kannst du dir das vorstellen, dass es auch bei uns so normal wird? Oder was muss passieren, damit es dann bei uns so akzeptiert wird?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Was passieren muss, ist, wir müssen diese Mentality von China übernehmen oder generell von Asien. Einfach machen. Einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Klar, die Chinesen haben auch in dem Sinne ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ja, der Wirtschaft geschuldet. Aber man muss auch ganz einfach sagen, sie probieren aus, sie machen, sie testen ganz lange. Die sind sehr, sehr diskret, die Chinesen. Die sind sehr, sehr perfektionistisch. Also die testen da wirklich ihre Roboter, wenn der den Kaffee machen soll, wenn er es nicht hinbekommt. Die testen den einfach dann 3 Wochen lang 24/7, bis er es richtig hinbekommt, wie sie es haben wollen. Und die haben die Geduld, aber auch gleichzeitig so das Vertrauen da drin in ihre eigene Technik, dass sie wissen, okay, irgendwann wird es funktionieren, wir müssen es nur lange genug testen. Und wir Deutschen sind halt so, wir sind schon bei der Idee überhaupt skeptisch. Nicht nur bei der Umsetzung wäre es ja okay, so da kann man drüber nachdenken, nochmal gucken, kann man noch was umprogrammieren. Aber wir sind ja schon bei der Idee skeptisch mit, wollen wir es überhaupt machen? Und wenn es Leute machen, dann sind es immer irgendwelche kleinen Startups, irgendwelche Unigruppen, was ich immer so lese, wo ich mir denke, geile Idee. Und dann fehlt das Geld dazu, das größer zu machen oder fehlt die Förderung oder so. Oder weil dann sagt irgendeine staatliche Förderung, nee, wir sehen kein Potenzial. Und dann investieren die in irgendeinen alten Scheiß, wo man kein Potenzial sehen kann als junger Mensch für mich und auch ja auch für dich. Und dann denkt man sich, so. Und da ist das Problem, dass die Deutschen zu viel nachdenken und es lieber perfekt haben wollen, schon bei der Idee, anstatt einfach eine gute Idee, erstmal eine gute Idee lassen sein, sein lassen sollen und dann machen, anstatt die Idee zu perfektionieren. Weil die Idee kann man auch während der Ausführung perfektionieren.
Ich glaube, da kommt auch noch so hinzu das Problem, dass wenn du sagst, sagen wir dann, wir haben die Idee, dann geht's weiter in Richtung Genehmigung, geht's weiter in Richtung, ist es bürokratisch möglich, dann kommen noch so viele Hürden. Auf der einen Seite natürlich für so ein Startup, was entwickeln will, ganz viele Hürden. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch wichtig, all diese Dinge zu haben. Vielleicht am Beispiel von Drohnen, also die ihr sicherlich auch in China viel gesehen habt. Ich meine, wir reden halt sehr viel dann über Genehmigungen, Luftraum, Sicherheit und Co. China wird es also schneller ausprobiert. Vielleicht können wir das mal so an diesem Drohnenbeispiel oder auch vielleicht so an dem Beispiel E-Autos mit autonomen Autos irgendwie nochmal festmachen, da nochmal reingehen.
Es gibt wir waren ja in Shenzhen unter anderem als erstes. Kurz zu Shenzhen. Shenzhen war vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf. Jetzt ist es eine 18-Millionen-Metropole. Am Rande für die Hörer hier. Völlig, völlig verrückt. Und dort gibt es so Drohnenstationen, wo dann die Drohnen einfliegen mit dem Essen und dann halt in diese Station landen. Und dann kannst du sozusagen dort dein Essen rausholen. Ich habe es leider nicht live gesehen, weil wir dafür keine Zeit hatten, aber ich habe es mir erklären lassen von ein, zwei Leuten, die in Shenzhen leben. Und die meinten, es wird genutzt, auf jeden Fall wird es genutzt von bestimmt vielen Menschen. Sie hat es einmal probiert, mit der ich gesprochen habe, und sie meinte, war halt eine Essenslieferung, so auf eine andere Weise. Aber es ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn du...
Ist fast schon normal.
Ja, es ist halt wirklich, also sie meint so, ja, es ist halt eine Drohne, so, die bringt halt mein Essen so. Aber was ich halt darin eigentlich ganz gut finde, was sie meinte, sie hat ein Lieblingsrestaurant, wo sie immer ganz gerne bestellt. Aber das Büro ist halt so mit dem Auto bist du halt locker eine halbe Stunde, Stunde unterwegs. Bahn müssen wir gleich erst anfangen. Und dann meinte sie, dafür lohnt sich die Drohne, weil die Drohne hat es innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten oder so geschafft, 15 Minuten geschafft. Und die Essen war da, aus dem Lieblingsrestaurant. Und dafür habe ich dann auch dann gemerkt, so, ja, das, dafür ist es doch dann praktisch. Oder wenn es einfach richtig schnell gehen muss und du keinen Bock hast, durch die ganze Stadt dich durchzuquengeln und keine Ahnung was. Dafür war das echt beeindruckend. Und einfach generell mit der Drohne sein Essen liefern zu lassen, das machen die Amerikaner schon mit ihren Paketen so. Und das hat auf jeden Fall auch Zukunftspotenzial mit, wenn man dafür in die Medizin reingehen möchte, wenn irgendwas schnell transportiert werden muss von Krankenhaus zum Beispiel. Total wichtig. Irgendwelche wichtigen, ja, Pakete oder sonstige wichtige Sachen, die einfach schnell hin und her transportiert werden müssen. Von Ort zu Ort, sage ich mal, oder von innerhalb eines Ortes, von Haus zu Haus, Büro zu Büro. Dafür ist es auf jeden Fall eine gute Idee und eine gute Umsetzung, die dort auf jeden Fall gut probiert wird. Das fand ich sehr beeindruckend. Auch die Videos, die man sich dazu angucken kann, sieht einfach spektakulär aus, wenn da so eine Drohne kommt und dann ein Essen der liefert und du denkst so, geil, mein Essen kommt da angeflogen. Also wer kann bitte schön behaupten, dass schon mal so ein Essen mit einer Drohne angeflogen kam? Es ist einfach lustig.
Voll. Und es, ja, wie du sagst, man sieht es halt dann so auf der Straße. Und wenn wir beim Thema Mobilität sind, wie sieht der Verkehr aus? Wie fühlt sich das an? Du hast eben gesagt, okay, mit dem Auto bist du 30 Minuten unterwegs. Wie voll ist es? Wie viele teilautonome Autos sieht man mittlerweile schon?
Also es ist sehr, sehr voll. Es ist ziemlich packed. Und es ist sehr, sehr viel E-Mobility unterwegs. Sehr, sehr viel. Aber auch schon gut autonomes Fahren. Ich habe das nur in Shenzhen erlebt, dort autonomes Fahren als Taxi, als eine Art Uber dort bekannt. Und dann bist du wirklich in so einem relativ geräumigen Auto, ein E-Auto auch natürlich, und das fährt einfach völlig autonom. Das ist auch nicht so offensichtlich wie in Deutschland, dass dann da 50.000 Kameras am Auto draußen dran hängen. Das sind normale Kameras, die klein unten am Spiegel dran sind, um da alles abzusichern. Und dann hast du halt vorne die Fahrerkabine sozusagen abgetrennt ist mit so Glaswänden. Und die fahren gut. Die erkennen den Straßenverkehr mit den ganzen Autos. Und man muss dazu sagen, Autobahn und generell Straßenverkehr ist ziemlich durcheinander. Ich weiß auch nicht, wie die Chinesen ihren Führerschein gemacht haben. Ich glaube, wenn das ein deutscher Fahrlehrer sehen würde, der wird völlig ausrasten. Aber dafür, dass es halt so durcheinander dort ist, finde ich, fahren diese autonomen Autos ziemlich gut mit und erkennen auch sehr, sehr viel und bauen wenig bis keine Unfälle, was ich so gehört habe. Aber generell, der Verkehr dort ist völlig, völlig busy. Also du brauchst auf jeden Fall länger mit dem Auto oder brauchst auf jeden Fall gut lange mit dem Auto. Und halt sehr, sehr viele E-Autos. Ich glaube, es gibt, ich will keine falsche Zahl jetzt nennen, aber ich glaube, was ich mich recht erinnere, es gibt mittlerweile über 120 E-Auto-Firmen in China. Und wir kennen vielleicht 10.
So dein persönlicher Eindruck war da einfach überall E-Autos.
Überall E-Autos und klar, ab und zu mal so ein bisschen als Markenerkennung, ja, mal hier ein Porsche, da mal ein alter Mercedes, ein BMW, so ein bisschen so, Leute, ich bin reich, ich fahre europäische Autos, deutsche Autos. Aber Preis-Leistung und einfach Komfort kann man gegen die chinesischen Autos oder die asiatischen Autos heutzutage nichts machen. Also wir waren dabei bei Huawei. Und was die für Autos aufgestellt haben, ist verrückt. Du kriegst da ein SUV, der größer ist als einen normalen Audi Q5. Bekommst du für die Hälfte des Geldes anstatt einen neuen Q5 zum Beispiel. Du zahlst dafür einen geräumigen SUV, zahlst so knapp 40.000. Und für eine Art S-Klasse, die aber um Welten besser ist, nicht im Welten, aber besser ist als eine S-Klasse, meiner Meinung nach, bezahlst du vielleicht 100.000. Für eine S-Klasse bist du ja mal ganz schnell bei 180.000, 200.000 ungefähr. So ein Maybach, sagen wir mal. Und dann merkst du Unterschiede. Und die haben trotzdem was drauf, so. Die sind technologisch extrem weit, weil natürlich die ihre eigenen Systeme reinspielen können, ihre eigenen Softwares reinspielen können. Aber auch so vom Komfort her, von Feeling im Auto, Sitze bis Lenkrad, bis ja, Fahrdynamik und so. Es ist schon echt nicht schlecht. Und das merkt man auch. Alle fahren da rum. Alle fahren diese Autos rum.
Ja, ja, Marktführer auf jeden Fall sind im chinesischen E-Automarkt ja auch alles chinesische Hersteller. Also das ist schon wirklich krass. Wir haben uns jetzt so viele verschiedene kleine technische Punkte mal rausgesucht. Ich wollte noch mal ganz allgemein fragen, so nach Alltag, Beruf, Leben, was du so alles in China mitbekommen hast. So wie sieht so ein Tag aus? So ein normaler Tagesrhythmus oder auch so die Einstellung zwischen Arbeit, privates Leben und sowas. Wie unterschiedlich war das?
Unterschiedlich bis nicht so groß unterschiedlich. Es kommt nämlich immer darauf an, auch was du machst. Aber auf jeden Fall sind die Tage in China sehr, sehr lang. Die Leute fangen früh bis spät an, normal, aber die arbeiten sehr, sehr viel, sehr, sehr lang. Also das geht bis 20 Uhr die Arbeit manchmal. Und als wir noch unterwegs waren draußen, um essen zu gehen oder ich noch privat irgendwie spazieren war abends, um auch Milch anzugucken, du hast da Familien abends um 23 Uhr noch gesehen, die dort im Restaurant saßen, mit kleinen Kindern. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Kids sind ja auch den ganzen Tag in der Schule, weil die Eltern auch lange arbeiten. Heißt, sie sind danach noch in der Schule bis 20 Uhr, bis sie abgeholt werden oder so. Heißt, die Tage, ja, gehen wirklich lang. Man merkt das aber auch, ich glaube aber auch, dass die Leute in China, oder die Chinesen allgemein, das relativ gut trennen können mit Arbeit und mit Privatem. Klar, die Tage gehen lang, dadurch wird es schwer, das so ein bisschen zu trennen, weil man irgendwann auch mal müde ist und ins Bett gehen möchte. Aber wenn Privates angesagt ist, dann ist Privates angesagt, mit abends essen gehen, mit noch irgendwie Freunde treffen und Sport machen. Ist aber auch, es dreht sich auch viel um den Job, wie gesagt.
Eine Sache, die wir jetzt auch nicht ausklammern dürfen, weil du direkt vor Anfang an auch gesagt hast, so das Erste, was dir aufgefallen ist, halt überall Technik. Als ich da war, das Erste, was mir auffiel, ist beim Einreisen schon, sind überall Kameras, direkt Fotos machen etc. Das Thema Kameras und Überwachung, wie sichtbar ist das für dich so im Alltag auch gewesen? Ist das für die Menschen dort ein Thema? Gehört es einfach zur normalen Infrastruktur?
Also wie du schon meintest, es fällt direkt auf. Also ich weiß nicht, wie du dich damals gefühlt hast, als du nach China kamst. Bei mir waren es gemischte Gefühle, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Ich glaube, wenn man hier eine Kamera irgendwo sieht, dann ja, flippen manche Deutsche auf jeden Fall aus und sagen hier, Datenschutz und ich will nicht gefilmt werden, bla bla bla. Das ist ja in Deutschland generell ein schwieriges Thema. Aber als ich dort jetzt war, es fällt auf, dass überall Kameras sind. Es fängt im Flughafen an. Natürlich so. Dann bist du draußen unterwegs und an jeder Ecke siehst du einen riesen weißen Pfahl, wo 10 Kameras gefühlt dran sind und die in alle Richtungen filmen. Und das hast du überall in China so. Das ist aber auch normal. Also ich habe sie gefragt, ich habe so mit ein paar Chinesen gesprochen natürlich, weil es ja einen interessiert. Man ist ja neugierig. Und dann haben sie gesagt, ja, klar, wir verstehen den Punkt, dass man überall gefilmt wird. Und dass man ja überallhin verfolgt werden kann. Das ist ja auch so ein bisschen der Mythos. Ja, man kann überallhin verfolgen und die Chinesen beobachten jeden Schritt von dir. Bla bla bla, vor allem als Touri. Mhm. Aber gleichzeitig meinten sie auch, es gibt einem eine extreme Sicherheit. Weil wenn du, sag ich mal, ausgeraubt wirst als Ladenbesitzer oder die Tasche geklaut wird, es wird überall, du kannst halt den Dieb bis nach Hause hin verfolgen. Und du weißt genau, wo er wohnt. Du kannst deine Tasche also zurückbekommen.
Zwei Seiten.
Das sind zwei Seiten und es ist halt, ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, welche Seite jetzt überwiegt. Weil einerseits ist der Sicherheitsaspekt extrem gut und extrem wichtig. Frage ist aber wieder hin, mit der Technologie von heute ist er so wichtig, dass man das sehen kann. Hat man nicht Tracker, kann man nicht Sachen zurückverfolgen, ist einem die Tasche so wichtig? Man hat doch sowieso alles online oder digital, eher gesagt. Heißt, wenn jetzt mein Handy weggeht, kann ich mein neues Handy einfach über die Cloud wieder alles zurückrufen. Ist das mit meiner Uhr? Ist mir die Uhr so wichtig? Gleichzeitig, finde ich, ist dann das Ding wieder so schwierig zu sagen, ja gut, muss ich gefilmt werden? Nervt es mich? Fühle ich mich unwohl dabei, gefilmt zu werden, die ganze Zeit, jede Sekunde, wenn ich draußen bin? Ich weiß nicht, wie hast du dich gefühlt damals, als du es gesehen hast?
Ähnlich wie du. Das ist, weil das einfach unglaublich ungewohnt ist. Und irgendwie bleibt eben dann zurück, dass es auch so eine Prinzipfrage ist, glaube ich auch. Also am Ende ist es so ein, Häufig höre ich dann auch, also gerade jetzt auch mit der Diskussion um ChatGPT, wie viel schreibt man auch an der KI und sowas, ist so, ja, die interessiert es ja nicht, wenn ich der schreibe, wie ich mich jetzt gerade fühle, weil who would care? Aber es ist so eine Prinzipfrage, wie viel bereitwillig man ist dann zu teilen oder auch nicht. Also das ist aber eine Frage, die sich irgendwie sehr verändert hat nach gefühlt, weiß ich nicht, 10 Jahren irgendwie oder vor 10, 15 Jahren, wo es dann hieß, stell bloß nichts ins Netz. Bloß keine Bilder, bloß nichts Persönliches teilen. Verabrede dich nicht mit Fremden. Wir verabreden uns mit Fremden, um bei denen im Auto von A nach B gebracht zu werden. Das hat sich halt extrem gewandelt. Also auch der Punkt, den haben wir auch letzte Woche in der Podcast-Folge mit Corinna besprochen und auch dort nicht so richtig eine Antwort gefunden, weil diese Diskussion ja auch so ein bisschen verschwunden ist aus unserem generellen Bild gerade, oder? Oder kriegst du es mit, dass es viel darüber gesprochen wird oder auch jetzt bei der Reise? Wird das hinterfragt oder ist es so ein, ja gut, das ist dann so und dann kommen wir zurück und dann sind wir wieder bei uns?
Ja, so war es eigentlich. Weil wir sind alles sozusagen Technikjournalisten. Wir haben alle jeden Tag mit der Technik in der Welt zu tun. Deswegen ist es gar nicht mehr so surreal, wie es für manche vielleicht vorkommt. Also heutzutage ist es normal, auf Instagram, sage ich mal, ein Bild zu posten oder wir als Redakteurin einen Beitrag online zu stellen mit Bildern von, sage ich mal, so einer Messe. Es ist normal geworden. Es ist normal geworden, bei fremden Leuten im Auto mitzufahren. Man vertraut denen automatisch, dass sie dich dahin bringen, wo du ganz gerne hin willst. Es ist normal geworden, dass man Autos vertraut, die gar keinen Fahrer haben und die dich irgendwo hinbringen. So, es ist irgendwie, es hat sich
vielleicht
so
auch eine
getan.
Generationenfrage.
Auf jeden Fall. Also
was ist normal, wenn du groß wirst?
Genau. Ich bin ja auch, ja, ich bin noch jung. ist klar. Aber ich bin auch zum Beispiel in den ersten Jahren ohne Technik aufgewachsen, bis ich 12 oder so war. Ich habe da auch nicht mit viel zu tun gehabt. Ich habe auch bin zu einem Kumpel rübergelaufen, hat da geklingelt, dann kam die Mutti raus und meinte, ja, was gibt's denn jetzt schon wieder?
Du bist auf Bäume geklettert.
Genau, sowas so. Aber ab dem Gymnasium, so, oder wo man halt älter wurde, so ab der 10. Klasse, sag ich mal, kam halt die Technik mit rein, mit iPads und sowas. Und dann kam irgendwann zum Abi hin die KI so langsam ran. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Kids heutzutage aufwachsen, wenn ich meine Nachbarn mir alleine angucken, ja, die wachsen halt wieder ganz anders auf, ne? Also die haben da schon iPads in ganz kleinen Jahren, sie ist jetzt 6 oder so, und die hat schon so ein Spiele-iPad. Klar, es ist nur zum Spielen da, aber sie wächst im Bildschirm sozusagen auf. Das ist auch in China völlig normal. So in China ist es normal, dass die Kids so halt so aufwachsen, sage ich mal, weil auch das Land einfach viel, viel weiter ist. Aber ist es komisch, dass es so ist? Ist es nicht komisch? Wie du sagst, ist eine Generationsfrage. So, meine Eltern sagen, natürlich ist es komisch, dass man mit der Technologie aufwächst. Aber gleichzeitig, wie gehen wir damit um, dass wir immer mehr Technologie in unserem Alltag haben? Wollen wir hier in Deutschland so leben, wie sie da drüben in China leben? Die Frage habe ich mir auch auf meinem Rückflug ganz, ganz oft gestellt.
Mhm. Wie hast du sie für dich beantwortet?
Immer noch nicht. Das ist das Problem. Ich habe sie immer noch nicht beantwortet. Ich konnte sie nicht beantworten. Es ist schwer, weil es ist gleichzeitig, man denkt sich, okay, wir müssen eventuell die Technologie annehmen, die auf uns zukommt aus dem Bereich China. Weil irgendwie müssen wir auch weiter wachsen und wir müssen irgendwie auch mitziehen, sage ich mal, so jetzt blöd gesagt. Wollen wir als Generation, wollen wir als Gesellschaft, will unsere Politik das machen? Sind wir dazu überhaupt aufgestellt, so eine Technologie bei uns durchzuführen in den einzelnen Dingern? Ist unsere Gesellschaft so mit dabei, um zu sagen, ja, wir überlassen Robotern immer mehr und mehr unsere Jobs? Das klingt so hart, aber irgendwie übernehmen sie ja Jobs, irgendwie unterstützen sie auch Jobs. Wie sieht's mit KI aus? Wird die KI immer mehr und mehr? Wie wird das integriert? Es sind so viele Fragen, die da einen aufkommen. Mit KI hast du auch schon mit Corinna besprochen und Robotik wahrscheinlich auch.
Wir hatten exakt dieselben Fragen. Und das ist, glaube ich, bei allen irgendwie so dieses ambivalente Gefühl dabei. Also ich glaube, auch bei vielen, die jetzt zuhören, werden sicherlich ein ähnliches Gefühl haben. Und vielleicht ist das ja auch jetzt der Punkt, wo ihr dann irgendwie bei der Folge eine Pause einlegt und mit irgendwem drüber sprechen wollt, weil das, ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Man will irgendwie darüber reden, weil dieser Besuch und auch das, was du so mitgebracht hast, was du so erzählt hast und auch Corinna, wenn ihr euch die Folge angucken wollt, anhören wollt, klickt euch unbedingt mal in die Shownotes, da findet ihr Teil 1. Also ich finde, das hat schon wie sehr viel gezeigt, wo sich Sachen verändern. Vieles wirkt dann irgendwie erstmal vielleicht bequem mit Bezahlen, Bestellen, Fahren, Buchen. Aber auch die Frage dann auf der anderen Seite, wie abhängig ist man von bestimmten Dingen? Wie viel wollen wir akzeptieren für, weiß ich nicht, diese Bequemlichkeit, Sicherheit, Effizienz? Wie menschlich bleiben wir dann noch im Alltag, wenn alles automatisiert wird? Also unglaublich viele Fragen, auf die es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele subjektive und persönliche Antworten gibt. Wir haben sie jetzt gestellt, zusammen mit Anton. Ihr beantwortet sie wahrscheinlich genau für euch. Erstmal danke, Anton, für diesen Blick auf das sehr, sehr digitale Leben in China.
Sehr, sehr gerne. Bei weiteren Fragen, ich stehe immer zur Verfügung, auch für die Community. Lass uns gemeinsam das Thema rangehen einfach.
Ja, also wenn ihr diskutieren wollt, schaut mal in die Shownotes. Da gibt es auch noch weitere Eindrücke von der Reise von Anton und Corinna. Klickt euch gerne rein. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag. Lasst gerne dem Podcast auch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre mega. Und wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, freu dich auf morgen.